Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute mit dem Monatsrückblick zum Februar 2021. Wieder mit Arunava. Hallo.
Hallo Patrick und hallo liebe Zuhörer.
So, der Februar ist ja gefühlt traditionell eine noch saurere Gurkenzeit als der Januar jedes Jahr. Da fangen die Sachen wieder an. Da kommen so die ersten Leute ins Rollen. Aber das große Highlight jeden Februar ist am ersten Wochenende der Super Bowl. Darüber haben wir ja auch schon Prognosen rausgehauen und ein Preview gemacht. Nun war er irgendwie anders, als wir alle erwartet hatten. Was sagst du dazu?
Ja, ich würde sagen, die Chiefs sind implodiert im Finale. Das war ja gar nichts. Also nicht mal ansatzweise war das was. Also das war, Tom Brady hat nochmal die Uhr zurückgedreht und ich weiß nicht, ob das, natürlich ist er der Superstar des Sports, des American Footballs, aber andererseits, wenn ein 43-Jähriger mit so einer teilweise Altherrentruppe die beste Mannschaft der letzten Zeit oder letzten Jahre auseinandernimmt, ich weiß nicht, ob das so gut für den Sport ist.
Nee, das weiß ich auch nicht. Wobei ich persönlich das Gefühl habe, dass da eine ganze Menge, was so um den Super Bowl rum passiert ist, mitgespielt hat. Und waren ja halt nicht wie sonst eine Woche vorher schon da, haben auf dem Platz trainiert, haben den ganzen Kram, den man in dieser Super Bowl-Woche macht, gemacht. Dazu kam dann auch noch der Corona-Fall des Teamfriseurs, der dann wohl kurz bevor aus dem Verkehr gezogen wird noch auf dem Weg zu Patrick Mahomes war, um ihn zu frisieren. Was vielleicht jetzt auch nicht ohne war, dass du so einen Corona-Fall im Team rumherschwirren hast. Und damit wahrscheinlich halt mental da doch viel unterwegs war. Plus, in so einer Situation hast du dann plötzlich ein Spiel mit Massen von Zuschauern. Was, glaube ich, jetzt zumindest für so ein junges Team schwierig zu verdauen ist, oder siehst du das nicht so?
Dann kommt noch das Thema oder der Faktor Heimvorteil. Ne? Also die Buccaneers haben zu Hause gespielt. Und das, du erklärst es ja, du oder hast es ja gerade aufgelistet. Also das sind ja so viele Themen, die da zusammenkommen, dass das ja einfach eine Latte an Sachen waren, wo du dann sagst, die Chiefs hatten im Endeffekt, wie auf dem Platz zu sehen war, ja keine Chance. Oder auch natürlich auch, dass ihre Defensive nicht so gut gespielt hat und die Offensive irgendwie nichts auf Reihe gekriegt hat. Aber so ist dann der Sport, ne? Und dann, wenn du dann so siehst, wenn du wieder Gronk dann wieder da eine Top-Leistung abruft.
Gefühlt.
Ja, ja. Der weiß, wie es ist, einen Super Bowl zu gewinnen. Er weiß, wie es ist, einen Super Bowl zu spielen. Und ich glaube auch diese Erfahrung, die Buccaneers einfach hatten auf dem Platz. Und auch die Spieler, die sich Tom Brady ins Team geholt hat, um den Super Bowl zu holen. Großen Respekt.
Ja. Und es ist, glaube ich, für so eine junge Mannschaft so viel auf einmal. Ein Corona-Fall im Team wäre, glaube ich, nicht das Problem gewesen. Aber auswärts. Dann noch sind plötzlich wieder Zuschauer da und das auch mehr oder weniger in Massen. Plus diese Routine, die du vor einem Jahr noch bei einem Super Bowl hattest. Du hast diese Woche, um da zu sein, dich akklimatisieren, bla bla bla, fällt weg und so weiter. Und du machst das nicht so wie Gronk und Tom Brady gefühlt jedes Jahr. Das ist schon eine neue Perspektive für so ein Team. Und da ist halt auch die Frage, ob die Saison durchprügeln, um Himmels Willen, wie auch immer, bis zum Super Bowl, so förderlich war, / ist.
Nee, förderlich war es auf jeden Fall nicht. Aber es ist halt so, ich sag mal so, die Chiefs sind halt die Mannschaft der Zukunft. Ne? Sie haben zumindest einen Super Bowl schon in der Tasche. Und ja, man muss ihnen wahrscheinlich nochmal diese Zeit geben. Ich bin mal gespannt, wie gut die Buccaneers in der neuen Saison sein werden. Und auch wie die Saison abläuft. Ne? Wir wissen ja immer noch nicht, wie es weitergeht in dieser ganzen Pandemiesituation. Besonders wenn man sich Amerika anguckt, die ja viel geimpft haben, aber ihre Zahlen sind immer noch sehr, sehr hoch. Also deswegen, let's wait and see what happens.
Gerade in Florida, in der Gegend um Tampa Bay, sind die richtig hoch. Auch schon immer gewesen. Das ist ja so die Mutter aller Hotspots in Nordamerika.
Okay.
Also da ist...
Es ist halt schwierig und deswegen, das Thema wird uns begleiten. Darüber haben wir jetzt schon sehr oft in unseren Monatsrückblicken gesprochen. Ich habe auch keine Lust mehr, über dieses Corona-Thema zu reden. Ich will lieber über Sport reden. Also lass uns über Sport reden.
Genau, deswegen lass uns auch zu den Australian Open kommen, auch wenn da Corona ein Faktor war. Gefühlt, das hast du letztens auch schon mal gesagt, plötzlich waren die Australian Open da, weil man sich auf viele andere Dinge konzentriert hat.
Ja, also die Australian Open... Ja, also allgemein, da durften ja auch Zuschauer rein. Ich finde ja auch, dass Tennis inzwischen ein bisschen anders auch aussieht mit diesen LED-Werbebanden und pipapo. Mhm. Da hat sich auch einiges getan in den letzten 2-3 Jahren. Und am Ende bei den Männern, ich weiß gar nicht, wieso bei den Männern überhaupt noch gespielt wird. Also am Ende gewinnt Djokovic, Nadal oder vielleicht noch Federer, aber sonst gewinnt keiner. Ja. Und das ist, glaube ich, ja. Da muss sich die nächste Generation, ob jetzt Medvedev auch selber on Forte Rio gewesen, ob Alex Zverev, Dominic Thiem, wie sie alle heißen, Tsitsipas, alle müssen sich den Schuh anziehen. Also ob die den Jungs irgendwann mal diesen Stab wegnehmen können, dass irgendwelche neuen Leute da gewinnen. Während bei den Damen war es ja eher umgekehrt. Serena Williams ist ja mit der großen Hoffnung gekommen, dass sie endlich 24 Grand Slams gewinnt. Und Naomi Osaka hat...
Ja, das war's dann auch.
Ja, es ist halt die Frage. Ne? Sie wird ja auch nicht jünger und ist Mutter. Und ich glaube, das ist schon eine Belastung. Das ist die Schwierigkeit. Ne? Beim Männertennis hast du ja die Stars. Bei den Frauen fehlen sie mir so ein bisschen. Osaka ist natürlich klar. Die war sehr aktiv, besonders bei den US Open mit ihren Messages um Black Lives Matter, um die Toten und pipapo, aber ja, ist sehr, sehr schwierig.
Ja, bei den Frauen habe ich so das Gefühl, da ist definitiv mehr Bewegung drin, in wer gewinnt, wer steht in Finals und so weiter.
Du kennst manche aber halt gar nicht, ne? Also bei den Männern hattest du zumindest jetzt beim Halbfinale, hattest du mir da einen, ne? Der jetzt Überraschung da war, aber in den Männern ist es halt vorhersehbar. Also wenn du jetzt wetten würdest, würdest du eine Dreierwette auf einen Djokovic, Nadal, Federer bei den meisten Turnieren machen und in Paris wahrscheinlich erstmal auf Nadal. So, und einer von denen wird gewinnen. Und das ist halt, das ist nicht gut für diesen Sport. Das wird schon seit über einem Jahrzehnt gefühlt. Diese drei, zuerst hattest du Federer, Nadal, dann ist ja Djokovic dazugekommen, aber die drei haben diesen Sport, finde ich, zu lange dominiert. Oder dominieren ihn immer noch.
Ja, bei denen immer das Ding, einer von denen, der dann im Finale steht, die keiner kennt, landet dann auch irgendwie auch relativ weit vorne in der Weltrangliste. Dann kommt alles, was mit Tennis nichts zu tun hat, dazu. Du liest gefühlt jeden Tag in irgendwelchen Zeitungen, dass die neuen Freund hat, irgendwo modelt, einen Film dreht, keine Ahnung, alles, was mit Tennis nichts zu tun hat. Und dann verschwinden diese Leute wieder. Und dann kommt der nächste Schwung an. Wir wissen nicht, ob wir Model, Schauspieler, Tennisspieler oder was weiß ich sind dazu. Und dann hast du dazwischen halt so eine
Laune. Das hat ja damals schon mit Anna. Ja, aber es hat ja angefangen schon mit Anna Konikova. Ne? Also das war, glaube ich, der Anfang von dann Eugene Bouchard und wie sie alle heißen. Die heutigen kenne ich ja gar nicht. Es ist, weiß ich nicht, es geht immer weniger
um Sport. Bei den Männern hast du die vier, die da oben ihr eigenes Ding machen, so ungefähr 3-4. Der Rest kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe. Ob das ist, weil sie wären gerne lieber Frauen-Tennisspieler von der Featurerei Off-Court. Ja, oder einfach mangelnde Qualität.
Ja gut, aber deine Skandale schaffst du ja auch. Also wenn du Alex Zverev mal dir anhörst, was da alles gelaufen ist oder mit wem er was schon hatte. Also aber du wirst wahrscheinlich diese Stabilität, die ein Djokovic, die ein Federer, die ein Nadal auch im Privatleben haben. Ich glaube, das hat denen auch geholfen langfristig. Und das geht, glaube ich, den Jüngeren ab, die einfach diesen flippigen Lifestyle haben.
Ja, musst du dir einfach angucken, wie die Australian Open gelaufen sind. Medvedev schmeißt in der dritten Runde auf dem Platz während des Spiels seinen Trainer raus. Ja, und zwar auch aus dem Stadion. Also nicht nur, ist mir scheißegal, was der jetzt sagt, sondern bitte verlass auch diesen Ort. Ja.
Genau.
Djokovic spielt gegen Fritz und muss erstmal um 23.39 Uhr eine halbe Stunde Pause machen, damit das Stadion geräumt werden kann, weil um 0 Uhr der Lockdown eintritt in Australien. Das sind ja auch Dinger, die packst du nicht mal so eben weg. Und trotzdem landen beide im Finale.
Ja, aber das ist ja das, also große Spieler, egal in welcher Sportart, können mit solchen Situationen umgehen. Punkt.
Ja.
Also Champions sind Champions. Und das ist da das, was ich ja auch in vielen Sportarten in den letzten Monaten ja gesehen habe, dass man Corona als Ausrede nimmt, wenn man verloren hat oder schlechte Leistung abgeliefert hat.
Ja. Oder ich glaube, dass das fehlt dann so einem Zverev, dass der nicht seinen Coach rausschmeißt und direkt danach sagt, es ist mir scheißegal, was hier passiert ist, das erledige ich morgen oder überhaupt nicht. Genau. Dass der wahrscheinlich nach so einer halben Stunde nicht eine Banane in der halben Stunde gegessen hat und ein bisschen was getrunken, sondern danach ein Riesenproblem gehabt hätte, dass da plötzlich keine Zuschauer mehr sind und die draußen vom Stadion alle nach Hause gehen. Es fehlt diesen Jungen irgendwie diese mentale Stärke, die ein Federer gefühlt schon hatte, als er aus dem Ei geschlüpft ist.
Genau. Deswegen ist er ein Champion. Punkt.
Ja, und deswegen wird er auch, glaube ich, noch, sofern er fit bleibt, lange auch von dem Alter her mit oben mitspielen. Also ich meine, der ist ja jetzt von den großen 3,5 bis 4 der mit Abstand älteste, würde ich mal sagen. Und der auch mit Abstand in Anführungsstrichen kaputteste. Also der immer mal wieder echt relativ große Verletzungen hatte. Der spielt immer noch da oben mit. Und es ist ihm gefühlt egal. Wenn ich irgendwo lese, Federer ist verletzt, habe ich das Gefühl, der packt die Gummiente ein und den Sunscreen und legt sich ein halbes Jahr am Strand, hält das Bein hoch und ist dann wieder da und macht alles weg.
Hat er in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Zu Wimbledon ist er immer wieder fit.
Ja, es ist komisch, das ist ja in anderen Sportarten auch. Das hatten wir ja, wie gesagt, beim Super Bowl auch. Tom Brady, der alte Mann. Und dann Mahomes, warum auch immer die Leistung so ein Müh war von dem Team und ihm selbst. Irgendwie scheint die immer irgendwas so aus der Bahn zu werfen, dass mit der Leistung, dass du die nichts und nachts um 3 wecken kannst und die bringen die Leistung wie zum Beispiel einen Brady oder einen Federer. Das sollte man vielleicht doch auch mal wissenschaftlich, nun zwar nicht hier im Podcast, aber vielleicht mal erforschen, woran es liegt. Also
ja, aber das sind ja sehr Legenden. Fußball würdest du dann wahrscheinlich Zlatan nennen im Moment. Ja. Gibt's ja genug Beispiele oder ja, es ist halt so.
Ja, und da vielleicht die Ursachen. Also ich meine, an Instagram-Posts und so kann es nicht liegen, weil die Alten posten genauso viel wie die Jungen. Aber vielleicht ist es ihnen nicht wichtig. Wir wissen es nicht. Ne? So, dann machen wir jetzt mal eine kleine Pause für Werbung und danach kommen wir wieder und reden über das Daytona 500 und noch ein bisschen über Fußball. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, da sind wir wieder mit dem Big in Sports Podcast und dem Rückblick zum Februar 2021. Wir haben über den Super Bowl gesprochen, über die Australian Open mit ihren Ups und Downs und der komischen Situation im Herren- und im Frauentennis. Dann kommen wir zu einem anderen Großereignis, was es dann im Februar doch auch noch gab, und zwar dem Daytona 500. Warum Daytona 500? Das war das ja gefühlt erste Autorennen-Ereignis, was wieder vor voller Zuschauerstärke stattfand und damit so gefühlt in den USA zumindest den Anpfiff für alles ist wie vorher war. Und das in Daytona, in Florida, wo wir ja gerade eben schon drüber gesprochen haben, da gibt es 1,8 Millionen Corona-Fälle. Da gibt es etwas über 30.000 Corona-Tote. Im Prinzip ist das die Definition von Hotspot. Und dann sitzen die Leute da eng beieinander, schauen sich an, wie Leute 500 Runden im Kreis fahren und Michael McDowell am Ende gewinnt. Und es interessiert keinen. Es interessiert keinen auch den Zusammenhang, ob danach vielleicht nochmal 1.000 Tote sind oder sowas. Wie, ich weiß, dass das das ungeliebte Corona-Thema wieder ist, aber was hältst du davon, dass das so ignorant abgeht?
Bei manchen Sachen ist Amerika einfach ein drittes Weltland. Sorry. Also das ist, ne, da muss man ja ganz klar sagen, dass Länder in Asien, besonders in Asien, in Ostasien besonders oder Südostasien, teilweise Länder in Afrika, teilweise in Südamerika, Zentralamerika einen besseren Job machen als die Amis in diesem Bereich. Und das sind alles Gegenbeispiele zu dem sogenannten Bundesliga-Modell des Mai letzten Jahres, dieses Hygienekonzept und Pipapo. Das ist, also ich stelle mal die These auf, wenn der deutsche Fußball nicht vorangegangen wäre und gewisse Sachen gemacht hätte, dann vielleicht wird es den Sport in der jetzigen Form nicht geben.
Ich denke schon, dass die Bubbles
und die Bubbles jetzt schon ist gegeben. Doch so. Ja, die Frage ist, ja, aber es hätte sich, glaube ich, die Frage ist, es ist sehr, sehr kompliziert, weil ich glaube, dass die Bundesliga da vorangegangen ist. Beim Bubble, wir können noch mal allgemein noch mal gleich auf das Bubble-Thema gehen, weil ich das ja sehr eng verfolgt habe, wie zum Beispiel in der Indian Super League drüber, wie das gemacht wird. Da sind ja Mannschaften im Bubble seit November. Aber Daytona 500 ist so ein praktisches Beispiel, wie das ist unrealistisch. Ne? Du hast ja auch schon Spiele, also zum Beispiel in Katar hat man ja bei der Club-WM auch Fans reingelassen, aber jeder war getestet oder jeder war geimpft. Also deswegen, da gab es eine Strategie dahinter, wie man es macht. Und man hat nur 30% der Stadionkapazität erlaubt. Aber in der heutigen Zeit ein komplettes Stadion, egal wo auf der Welt, also kann es auch in der Südsee sein, das ist unrealistisch. Das ist total unrealistisch und total falsch.
Selbst beim Super Bowl hattest du 3 Plätze Platz.
So, ja, und das ist ja das Thema. Und die Beispiele zeigen ja auch, wenn du eine Kapazität auch hast von 20-30%, halten sich die Leute dran. Du hast mindestens 20-30% der Leute, die sich dann wieder nicht dran halten. Und das sind so Sachen, wo ich dann sage, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig im Moment. Und der Sport, nicht nur der Fußball, sondern ich glaube, der Sport allgemein verscherzt sich das mit den Privilegien und den Vorteilen, den er einfach in dieser Gesellschaft auch hat. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, sehr, sehr schwierig finde. Wie du schon sagtest, Daytona 500, also man, normalerweise würdest du über den Sieger reden oder über diese ganzen Unfälle, die du gehabt hast, zu Anfang, zu Ende. Also das, ich glaube, das macht ja auch den Charme dieses Sportes
am aus. Am Anfang, nicht zum Anfang, sondern es war der Anfang.
Ja, gut. Aber das ist ja der Charme. Ne? Also wenn du jetzt sagen würdest, Formel 1, also ohne Crash gehen wir ja nicht raus, dann würdest du sagen, irgendwas läuft falsch, weil in der Formel 1 oder in den Formelsportarten versuchst du, ohne einen Kontakt durchzukommen. Das ist ja auch nicht die TV Total Crash Car Challenge, war das, ne? Oder wie war's?
Wie hieß das? Crash Challenge.
Crash Challenge hieß das, ne? Ja.
TV Total Crash Challenge, genau.
Genau, ja. Was da in Gelsenkirchen in der Arena immer von Stefan Raab veranstaltet wurde, was ja gut, wenn wir wieder auf den Fußball kommen, wahrscheinlich damals spannender war, als was der FC Schalke gerade spielt. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig. Und deswegen, ja, wir wollen nicht über Corona sprechen, aber das ist wirklich in jedem Gespräch, was man heutzutage führt, man kommt auf dieses Thema irgendwie dann doch immer wieder zu sprechen.
Ja. Du hattest ja beim Daytona 500, ich meine, wir hatten es gesagt, direkt am Start hat einer gedacht, ich nehme mal den Weg durch die Mitte an die Spitze. Das hat dann nicht ganz so funktioniert. Genau. Dann wurde mal erst weitergetuckert. Aber wenn du dir die Zuschauer da angeguckt hast in der Masse, also da konnten die Leute ja wirklich auf dem Schoß sitzen, wie in einem normalen, ja,
und
wie
dann, beim Daytona 500. Keine Masken und all sowas.
Da war keine Masken, da waren nur Leute, die im Prinzip, wenn du denen Maske gesagt hättest, die dir ein paar aufs Maul gehauen hätten.
Ja, so, also und das ist ja die, auch die Realität der heutigen Zeit. Ne? Das ist ja ganz krank und pervers, dass Leute, also wir sind im Jahre 2021 und da muss sich doch ein Teil der Menschheit dann doch fragen, ob sie noch alle Latten im Zaum hat oder so. Also deswegen, dass man darf die Wissenschaft nicht bezweifeln und wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und wenn wir nicht aufpassen und uns nicht an Regeln halten, dann haben wir irgendwann eine Situation wie die Walking Dead und vielleicht gibt es die Menschheit irgendwann demnächst nicht mehr.
Ja, du hattest da ja auch, das ging ja einher mit den Masken. Du hattest dann ins Publikum geguckt, dass du hast ja bei Rennsportveranstaltungen immer am Start dieses Flaggenmeer und naja, das ist ja alles schön. Aber du hattest die mittlerweile verbotene Südstaatenflagge da an der einen oder anderen Stelle, um es nett zu sagen. Sogar Trump-Flaggen, die meiner Meinung nach nun definitiv da nichts mehr zu suchen haben, weil das Thema ist jetzt erstmal durch. Wie hätte man das machen sollen, den Leuten klar machen können, ja, ein bisschen Abstand, ein bisschen Masken tragen, wenn das nur Leute sind, die von Natur aus selbst den Ausgang des Bürgerkriegs verleugnen?
Nicht reinlassen.
Ja, dann hätte es das aber, dann hätte es wahrscheinlich kein NASCAR mehr gegeben am Ende des Tages, denke ich.
Ja, aber das ist ja diese Boba Fett-Geschichte, ne? Du musst dir die Frage stellen, besonders im amerikanischen Sport, besonders nach dem Jahr 2020, wie gehst du mit dem Ganzen um? Also du musst ja auch realistisch sehen, wenn es keine Afro-Caribbeans oder Afroamerikaner mehr geben würde. Hast du überhaupt noch eine NBA?
So, hast wahrscheinlich du bei der NBA wird's eng, das ist richtig. Du hättest so, nur noch Eishockey.
So, dann beim NFL hast du keine Läufer mehr. Beim Baseball brauchst du wieder Latinos. Also das ist, ne, sogar über Fußball will ich gar nicht reden. So, und das ist die Frage, die sich ein Land wie Amerika einfach stellen müsste. Aber dazu sind sie ja nicht bereit. Also die Republikaner verleugnen ja alles. Und das ist ja das politische Problem, glaube ich, allgemein, dass du auf der Welt hast, dass ein Teil der Menschheit mit der Realität abgeschlossen hat und lieber auf Telegram operiert wie so ein deutscher Schlagersänger. Und das sind so Sachen, die gehen einfach nicht. Und das ist, da muss man auch, ne, das ist Silver war als NBA Commissioner oder ist als NBA Commissioner, glaube ich, so einer, der das klar immer angesprochen hat, während das andere Ligen ja nicht angesprochen haben. So, und diese Entwicklung hast du, ja. und das müssen die machen, oder auch jetzt diese Diskussion, die Slattern angeschoben hat mit LeBron James. Total falsch. Also jemand, der von Rassismus betroffen ist oder war in seiner schwedischen Heimat, der, wenn er für Minderheiten in Schweden eingestanden hat, das heißt, er hat sich ja auch politisch in dem Sinne engagiert. Und das dann LeBron James vorzuwerfen, weiß ich nicht. Das war irgendwie total fail-platziert.
Ein bisschen daneben. Aus meiner Sicht.
Ja. Ich weiß nicht, wo er sich, was, da muss irgendwas anderes gewesen sein, da hat er sich komplett verrannt, weil ich finde Zlatan normalerweise geil, also das ist eine wirkliche Legende des Sportes, das, was er da auch immer wieder leistet, auch jetzt im hohen Alter, er hat den AC Mailand aus seinem Dornröschenschlaf wieder erwacht, aber die Sache geht gar nicht, also das ist unter aller Sau, sorry.
Ja, ich habe da so das Gefühl, das war Zlatan, wollte mal wieder Zlatan sein, also das, was die Franzosen Zlatanieren dann nennen. Und das ist voll in die Hose gegangen. Ich behaupte ja auch, dass Zlatan im Prinzip nicht der Zlatanierende Knallkopf ist, den wir alle kennen, sondern eigentlich ein hochintelligenter, cleverer Typ, der dann
Das stört in dieser Situation, dass man Zlatan Ibrahimovic trotz Slapstick, trotz der verrückten Sachen, die er auf Social Media macht, Aber wenn man ihn zuhört, er hat sich, ich sag ja, besonders bei dem Thema Schweden und auch den harten Kampf, den er gehabt hat in Malmö, um dahin zu kommen, wo er hingekommen ist, da ist die Geschichte von ihm und einem LeBron wahrscheinlich wesentlich ähnlicher, als dass es da Unterschiede gibt. Und das war, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da irgendwelche Animositäten, weiß ich nicht, ob es da früher mal irgendwie ein Schlamützel gab, als er noch bei den Galaxy war, kann ich nicht sagen, aber da, vielleicht ist da irgendwas, also er hat ihn
es
ja
wirkt gesagt, komisch.
Es ist, er sagt ja sportlich Legende, brauchen wir nicht zu diskutieren, aber du stehst für Sachen, wovon du keine Ahnung hast. Ja gut, wenn ich jetzt so argumentieren würde, müsste ich das ja sogar den meisten Politikern auf der Welt dann auch noch sagen. Also deswegen, also so, wenn ich so argumentieren wollte, wenn ich mit der Logik komme, und das ist halt, das ist komplett, also komplett daneben, und ich glaube, wenn Zlatan Größe hat, lässt er ein bisschen Gras drüber wachsen, in ein, zwei Wochen sagt er, sorry Leute, ich habe mich da verrannt, dann entschuldigt sich bei LeBron, das wäre klasse. Wenn er das machen würde, das würde von Klasse, von Großherzigkeit, von Güte zeigen.
Das traue ich ihm durchaus zu, dass er das tut. Ich traue ihm aber auch, oder seiner Kunstfigur Zlatan durchaus zu, das Ding noch weiter rauszuhauen. Das ist mein Problem.
Das ist die Gefahr, weil das könnte jetzt auf ein Niveau kommen, und das Problem ist ja, was ich dann immer finde, und wenn du dann teilweise Reaktionen aus Amerika dann hörst, dass, hey, yeah, this white dude. So, und dann weißt du, diese Ignoranz auch bei Schwarz-Amerika, das ist, ich habe ja in den letzten Wochen auch gewisse Diskussionen mit sogenannten dem schwarzen Amerika geführt, wo ich dann sage, hey, I stand for the brown people, weil ich dann auch dann die Frage denen gestellt habe und sagte, Leute, wie viel Asiaten sind eigentlich im Profisport? Du hast die gerne so, wenn die in der Finanzabteilung, wenn die Anwälte sind, sogar Ärzte lässt du zu, aber wieso gibt's keinen Profisportler asiatischen Herkunft irgendwie in der NFL oder in der NHL oder NBA oder so, ja? Also es ist immer, ne?
Die gibt's ja, aber das ist eben halt immer nur einer.
Einer, so, und das ist diese Diskussion. Und das finde ich, das muss, wenn ich dann das weiterziehe, auch ein Black Lives Matter muss das dann weiterziehen. Ich sag, Kamala, wir haben ja mal schon drüber gesprochen, Kamala Harris, ne, haut jetzt raus, dass die eher schwarz als dass die braun oder indisch ist. Wo ich sag, hey, dein Vater hat dich verlassen. Deine indische Mutter, dein jamaikanischer Vater hat euch verlassen. Deine indische Mutter hat dich und deine Geschwister hochgezogen. Du bist in einen Hindu-Tempel gegangen. So, und jetzt auf einmal bist du irgendwie Katholikin oder was auch immer, du bist jetzt Christin, was ist denn da schiefgelaufen? Sorry. Also das ist das, was mich in dieser Welt stört, dass Leute dann sich anbiedern, und das hast du ja sehr oft sozusagen bei Leuten meiner Hautfarbe oder die aus meinen Regionen, die sich entweder anbiedern bei den Schwarzen oder bei den Weißen. Das hat Mahatma Gandhi schon immer gesagt in Südafrika, und trifft jetzt komplett vom Sport ab. Aber das sind so Probleme, und das sind gesellschaftliche Probleme, und dafür muss der Sport einstehen, und das tut das, ne, das ist oberflächlich, haben wir jetzt gekratzt 2020, und ich bin mal gespannt, ob der Sport dazu bereit ist, sich wirklich um die Probleme der Menschen zu engagieren, oder ob das nur so war, hey, show guys, hey, Hashtag Black Lives Matter oder Hashtag dies, Hashtag das, aber eigentlich will ich ja meine Millionen oder meine Milliarden verdienen.
Aber ich spanne für dich den Bogen zurück zum Sport, denn nachdem Jeremy Lin, asiatischer, chinesisch-amerikanischer Basketballer, gesagt hat, dass er prinzipiell schlimmer behandelt wurde als die meisten Schwarzen in der NBA, weil er halt, ich sag mal, gelb ist, gehen ja jetzt zunehmend Asiaten in den USA auf die Straße und protestieren dafür, dass man genau da auch mal ansetzt, weil nicht nur, dass es den China-Virus gibt und man deswegen schon diskriminiert wird, Hauptsache man hat Schlitzaugen und ist nicht weiß oder schwarz, dann wird man damit schon diskriminiert. Und teilweise ist es ja so, dass du in den USA, in Großbritannien auch, als Asiate Schwierigkeiten hast, in Läden, Restaurants oder einfach nur auf öffentliche Toiletten zu kommen, weil du ja ansteckend sein könntest oder ein Virus verbreiten oder sowas. Der Rassismus da nimmt zwar eine andere Bahn, aber wird gerade genauso stark wie der gegen Schwarze. Und im Zweifelsfall ist da das nächste Black Lives Matter-mäßige Ding am Schwelen, was auch zu Recht am Schwelen ist, weil auch wenn dieser Spruch halt falsch ist, haben wir auch schon festgestellt, All Lives Matter, all lives do matter, but not whites. Ist ja so, dass wir Weißen sind ja die, die so, dann die,
ist
die Gelben, die Braunen, die Schwarzen, die Grünen, die Pinken.
Aber das Thema ist ja, wenn du wirklich mit diesem Diskriminierung, wenn wir das jetzt noch auf die Spitze treiben wollen, dann musst du ja sagen, du kommst ja demnächst sozusagen in diese Alterskategorie irgendwann rein, older white men matter and the rest don't. Und das ist ja die wahre Problematik, du hast. Und das ist ja auch zum Beispiel die englische Premier League. Wenn wir dieses Thema jetzt mal abarbeiten wollen hier. Die englische Premier League sagt, we are the most cosmopolitan league in the world. Okay. Schön und gut. Ihr habt momentan einen Spieler südasiatischen Herkunfts, Hamza Chaudhry. Sehr guter Nachname, sage ich dazu nur. At Leicester City. Nur anders buchstabiert, aber trotzdem, der einzige Spieler südasiatischen Herkunft, obwohl, ich glaube, 7 oder 8% deiner Bevölkerung in England ist südasiatische Herkunft. Das ist sozusagen so, und das sind die Punkte. Das ist halt, das finde ich, darüber muss man reden. Und du hast ja Projekte wie Kick It Out in England, die sich seit über zwei Jahrzehnten, ich habe mit dem Thema, ich sag ganz ehrlich, wenn ich über Rassismus und Sport rede, das war bei uns hier, für mich, zum Beispiel in Remscheid, war das als Jugendlicher nie ein Thema. Ja, und das waren von Zeiten, wir reden von Anfang der 90er, da ist in unserer Nachbarschaft sind mehrere türkischstämmige Frauen in Solingen verbrannt worden. Also das Problem schwelte ja zu dem Zeitpunkt, aber auf dem Fußballplatz oder beim Sport hast du nie dieses Thema gehabt. Da habe ich immer gedacht, dass wir in Deutschland schon ein bisschen weiter sind oder waren. Und wenn ich mir dann England angucke, Amerika muss man gar nicht reden. Amerika hat also jede Gruppe, auch die sogenannten Südasiaten oder die Ostasiaten, die sind auch rassistisch gegenüber anderen Leuten. So, es gibt abfällige Diskussionen. Oder ich habe das selber auf meinem Social Media gemerkt, als ich nach dem Spiel zwischen PSG und Başakşehir hier, wo es ja um den Co-Trainer ging, wo der vierte Offizielle, der Negru, ne? So, und Rumänen, wo ich ja sogar ein Statement rausgegeben hatte, und dann wurde ich ja von Rumänen angemacht und gesagt, so Leute, es geht nicht. Negru ist schwarz als Farbe in unserer Sprache. Ich bin ja so weit gegangen zu sagen, Rumänen zu erklären, sagen, Leute, dann habt ihr ein Sprachproblem. Ja? Ihr wollt doch auch nicht Zigeuner oder irgendwas genannt werden. Ja? Oder Leute aus Dracula-Land. Also deswegen, und das ist dieses Verständnis, das ist sehr oft, finde ich, dass Leute es nicht verstehen, dass wenn irgendjemand sich beleidigt fühlt, oder fühlt, dass er rassistisch angegangen wurde oder was auch immer, dann muss ich mir die Frage stellen, was mache ich falsch und nicht, wieso fühlt die Person, dass es so ist. Das ist beim Thema Feminismus, Sexismus, Diskriminierung gegen LGBTQ, gegen allen, also wir driften jetzt ja komplett ab, aber das ist ein Problem und das muss, deswegen sage ich ja, der Sport kann in diesen Bereichen helfen. Das ist das Gleiche wie als 11 Freunde mit dieser Aktion kam über schwule Fußballer oder lesbische Fußballerinnen, wo dann Tag nachher Herr Lahm sagt, so, ein Fußballer sollte sich nie und nimmer outen, das ist nicht gut, das kann nicht gut gehen. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, muss der Sport dann vorangehen, um die Gesellschaft in die richtige Richtung zu treiben.
Ja, und das Ding ist halt, Rassismus und Diskriminierung ist immer dann, wenn man jemanden für etwas beleidigt oder anmacht oder verantwortlich macht, für das er nichts kann, wie Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Geschlecht und so weiter und so fort. Und das findet überall jeden Tag statt. Und das ist nicht gut. Und da hätte man als NASCAR vielleicht auch, und vor allen Dingen, nachdem man letzten Sommer mitgekriegt hat, was mit Bubba Smith da passiert ist, mal wenigstens vorher sagen können, pass mal auf, keine Südstaatenflagge hier im Stadion, wer die trägt, fliegt raus. Oder noch schlimmer, in manchen Bundesstaaten ist sie sogar strafbar. Und diverse andere Dinge. Stattdessen, ja, geht's weiter wie vorher. Weiter wie vorher ist auch ein gutes Stichwort. Nach der kleinen Werbepause, die wir jetzt machen, kommen wir nochmal wieder zurück mit Fußball von Monat Februar. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hallo, da sind wir wieder, nachdem wir gerade eben doch leicht vom Thema abgekommen sind, aber meiner Meinung nach zu Recht vom Thema abgekommen sind und es auch wichtig ist und wir darüber auch mit Sicherheit nochmal reden werden. Kommen wir nun zum Februar und Fußball. Neben, dass die Bundesliga genau ähnlich öde ist wie schon im Januar und sich da also marginal was tut, vielleicht wird es ja dann am Ende doch nicht so öde oder vielleicht bleibt es genauso. War ja auch Champions League.
Wieso ist es so spannend geworden im Februar? Bielefeld holten 3-3 gegen die Bayern. Die Bayern verlieren ja, genau. Danach in Frankfurt. Leipzig nur noch 2 Punkte hinter den Bayern. Obwohl die Leipziger 0-2 gegen Gladbach hinten. Also es war der spannendste Monat seit Jahren.
Gefühlt. Das ist wohl richtig. Aber am Ende des Tages wird sich dieser Monat auch nicht dadurch hervortun, dass er die ganze Saison geändert hat.
Nein, das nicht. Aber ich glaube, dass zumindest dieses Gefühl, dass es spannender wird, obwohl du ja gerade die Abstürze auch der Gladbacher, der Leverkusener hat. Dortmund weiß noch nicht so ganz, wo sie hinwollen. Du hattest dieses Marco Rose-Thema, wo ich kann momentan nicht verstehen, dass Marco Rose das Projekt in Gladbach verlässt und nach Dortmund wechselt, wo und mit dem Druck zu wissen, dass die jetzt erwarten, dass du der Klopp 2.0 bist.
Das ist auch direkt das erste Thema.
Ja.
Das war nämlich das Highlight für mich im Februar, dass Marco Rose gefühlt mal eben aus dem Ärmel schüttelt, dass er nach Dortmund geht, was für meine Begriffe schon längst klar war. Warum kam das für alle so überraschend? Also ich kann Marco Rose verstehen, theoretisch, dass er lieber nach Dortmund als nach Gladbach geht. Theoretisch. Ich kann auch verstehen, dass man seinen nächsten Karriereschritt machen will. Das wäre ja Dortmund theoretisch schon gegenüber Gladbach. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass man dann kollektiv in Gladbach an der holländischen Grenze auf dem Land so austickt, dass man einen Trainer, der gerade einen echt guten Job macht und den Verein zumindest in einer guten Startposition verlässt für den Nachfolger, so fertig macht. Wie erklärst du das?
Ich glaube, dass da viele Leute sehr, sehr, sehr enttäuscht sind. Sehr, sehr enttäuscht sind. Also ich glaube, das hat mit Enttäuschung zu tun. Und ich glaube, in Gladbach hatte man das Gefühl, dass Marco Rose eine Ära in diesem Verein prägen könnte. Aber
im Jahr 2021. Wenn man noch mal,
ja, im Jahr 22, 22, 23, weiß ja nicht, wie lange das noch gegangen wäre. Aber das Problem ist aber, wenn man weiß, dass Marco Rose eine Ausstiegsklausel hatte, das hat er auch schon in Salzburg gehabt, nach 2 Jahren ist er weitergewechselt. Die Frage ist, aber zu dem Zeitpunkt, also man weiß auch, dass im letzten Sommer Borussia Dortmund an ihm dran war und ihn da schon holen wollte, weil man das Gefühl hatte und hat, dass Rose könnte Klopp 2.0 werden. Und ich wünsche ihm alles Gute in Dortmund. Aber Klopp 2.0 ist für mich zum Scheitern schon verurteilt, bevor es überhaupt angefangen hat.
Das ist ja schon ein riesen Paket mit dir rumzutragen, wenn man dich mit
und Klopp, das wird nicht funktionieren.
Sogar noch aktiv ist, direkt vergleicht. Wenn das ein Typ ist, der jetzt seit 20 Jahren nichts mehr gemacht hat, dann sagst du, ja, schöner Titel, komm, ist mir egal. Ja, aber jeder, der mit sowas dann verglichen wird und dann auch noch zu Lebzeiten oder aktiven Zeiten mit sowas verglichen wird, ist bislang gescheitert. Egal in welchem Sport. Ja.
Und das Problem ist ja nicht nur die Fans. Ich glaube, das größere Problem ist ja, wenn man das Klopp-Thema und Dortmund behandelt, ist ganz einfach, dass man in Dortmund Klopp auf ein Niveau gehievt hat. Und da kann kommen, wer will. Da könnte auch theoretisch Pep Guardiola kommen um die Ecke und dann nochmal Dortmund den Fußball revolutionieren. Aber den hat man so hoch gehievt. Und Leute wie Watzke haben da ja nannten auch Nachschub geliefert für sowas, dass es, egal wer da hinkommt, ist es schwer. Und ich finde, dass man, wenn man ehrlich ist und wenn die Dortmunder zurückgucken, dass der größte Fehler der letzten Jahre war, dass man Thomas Tuchel vom Hof gejagt hat.
Denke ich auch. Der hätte zumindest nah dran kommen können. Das ist ja auch wieder dieses fehlende über den Tellerrand gucken. Du hast ja ähnliche Phänomene auch in anderen Sportarten, dass da Trainer waren, die haben dem Club der Ära den Stempel aufgedrückt. Du hast Vince Lombardi im Football, nachdem der Super Bowl ja auch benannt ist, also die Trophy. Du hast John Madden im Football, du hattest Tommy Lasorda im Baseball bei den Dodgers, der da mehr oder weniger erfolgreich war und dann auch erfolgreich abgestürzt ist, aber trotzdem lebende Legende. Diese Vereine haben danach alle irgendwie eine andere unvergessliche Ära sich besorgt, eingeleitet. Die Dodgers sind jetzt so das Team, an dem du vorbei musst im Baseball. 20 Jahre später, ja, die Green Bay Packers sind immer ein Kandidat für mindestens ein Halbfinale. Haben ja Quarterback-Äras mit Brett Favre und Aaron Rodgers gegründet. Die haben Vince Lombardi irgendwie als Erfolgsmodell vergessen gemacht. Der ist jetzt noch da, weil die Super Bowl Trophy nach ihm benannt worden ist. Madden ist noch da die Oakland Raiders spielen schon nicht mehr in Oakland. Der ist nur noch da, weil ein Videospiel nach ihm benannt worden ist. So, und das hat im Fußball haben das wenige geschafft. So ein Trainer so vergessen zu lassen oder zu sagen, ja, der war da und das war cool. Aber jetzt ist was anderes da, was besser ist. Und das schafft Dortmund nicht mit Klopp. Also solange du.
Das ist ja das gleiche Problem, was Manchester United mit Sir Alex Ferguson hat oder Arsenal mit Arsène Wenger. So, und das sind ja Realitäten, ne? Und das hast du überall. Ich meine, der nächste Trainer, der bei Real Madrid hinkommt, wird dann mit Zinedine Zidane verglichen, der ja x Champions League Titel da geholt hat. Und das ist die Problematik, die dann Leute haben. Für Gladbach, glaube ich, war die Problematik. Ich habe von gewissen Leuten in Gladbach auch gehört, die Mannschaft war sehr, sehr unzufrieden. Viele Spieler haben Verträge verlängert, weil sie dachten, dass der Trainer langfristig bleibt. So, und da ist natürlich dann die Sache, das ist
Kommunikationsproblem sehr, sehr schwierig. Wahrscheinlich.
So, und das ist ein Kommunikationsproblem. Und irgendwann, du hast ja gemerkt, Ende Januar, Anfang Februar wurde der Druck dann doch so groß, dass du irgendwann sagen musstest, ja, ich gehe jetzt. Also Gladbach hat ja die Pressemitteilung rausgeschickt, gesagt, ja, unser Trainer verlässt uns. Es war nicht Borussia Dortmund, die gesagt haben, Rose kommt zu uns.
Ja.
So, und das ist schon eine interessante Sache.
Aber das Ding ist halt,
man muss eine ganz andere Frage stellen bei Gladbach. Max Eberl hat sich ja einen Sabbatical-Monat erlaubt im Januar. Da ist ja alles schiefgelaufen im Januar gefühlt bei dir. So, und das ist die Frage. Das
war der komplette falsche Zeitpunkt.
So, und das ist die Frage, kann ich mir im Januar, ist auch noch Transferperiode, weiß ich nicht. Also Max Eberl, wahrscheinlich, also weiß ich nicht, ob es wahrscheinlich ist, aber ich habe das Gefühl, dass das alles irgendwie miteinander zu tun hat. Dass auch, du hattest die Geschichte mit Breel Embolo, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich finde immer noch, dass das Gladbach katastrophal gehandelt hat. Also, dass der überhaupt noch dort spielt, geht gar nicht aus meiner Sicht. Und der Fußball, und das ist wieder das Beispiel, dass man dem Fußball gewisse Werte nachsagt oder dass er für Sachen steht, was gar nicht stimmt, de facto. Es ist ein Business. Es ist, wenn irgendjemand in der Romantik lebt, dass Marco Rose sagt, ich bleib jetzt 10 Jahre bei Gladbach und wir gucken mal, was wir holen, ne? Wir gucken mal, was wir machen. Ich will zwischen 3 und 8 in den Tabellen kommen. Borussia Dortmund zeigt ja und sagt, hör mal, wir wollen Meister werden. So. Das Thema ist aber, der Zeitpunkt war schon, ja, schwierig bis kritisch, sag ich jetzt mal, weil ich finde, dass Borussia Dortmund gerade in einer Situation ist, wenn Borussia Dortmund nicht in die Champions League kommt. Bin ich mal gespannt, wer da alles von diesen Jungs noch bleibt.
Ja, aber
weil Erling Haaland will sicherlich nicht Europa League spielen.
Wahrscheinlich, aber du hast dann im Fußball, und das beobachte ich zunehmend, und es wird immer größer, dieses Problem. Und da komme ich leider wieder mit zurück auf Vince Lombardi, der ja viel Kram in seinem Leben verbreitet hat an wichtigen philosophischen Sprüchen. Er hat auch mal gesagt, between greatness and greatness, there has to be sadness. Und ich glaube, das hat man im Fußball nie gerafft, dass wenn du sowas wie Klopp hattest in Dortmund und Klopp dann geht, so jemand wie Klopp oder wie Alex Ferguson, dass das direkt danach kann nur in die Hose gehen, weil du hast immer den direkten Vergleich. Das ist die Sadness. Und wenn dann der danach, der Moment direkt danach, die Person direkt danach, hat es viel einfacher zu Greatness zu kommen, weil der seine eigene Story ohne große Hypothek schreiben kann.
Aber im Fußball kann ich dir jetzt Manchester United, Arsenal, Borussia Dortmund sind genau das Gegenbeispiel.
Das ist richtig.
Weil es ist nicht ein Trainer, es ist nicht zwei Trainer, es sind nicht drei Trainer. Man überlegt ja mal, bei United sind Van Gaal und José Mourinho gestartet, obwohl José Mourinho ist Zweiter geworden. Und alle haben ja gesagt, katastrophal, Schande, dies, das.
Da kommt dann wieder der Anspruch rein.
So, Borussia Dortmund das Gleiche mit Tuchel. Er ist Pokalsieger geworden, ist zweimal Vizemeister. So viele Punkte hat keiner mit Borussia Dortmund jemals geholt. Hat nicht funktioniert. Danach, ne, holst du dir dann Bosch, Favre, dies, das, jenes. Jetzt sitzt Edin Terzic da, ein netter Typ. Aber weiß ich nicht, das ist noch, da fehlt noch ein bisschen was aus meiner Sicht. Und das ist ja auch das Problem, das du hast. Und auch Bayern München hatte das zu gewissen Teilen ja auch. Du hast Pep Guardiola, wahrscheinlich der Trainer unserer Zeit, holst dann ein bisschen das Gegenmodell in dem Sinne mit Carlo Ancelotti, der alles ein bisschen mehr schleifen lässt. Und die Spieler haben ja irgendwann gesagt, so hey, also irgendwann hat uns das doch mehr gefallen, dass Pep uns mit Informationen und mit dies und jedem, weiß ich noch was, gefüttert hat. Dann hast du Niko Kovac, der einfach nicht das Standing hat, muss man ganz auch als Ex-Spieler des FC Bayerns. Und dann holst du einen Hansi Flick. So, und dann macht deine Logik, die du da sagst, bei Bayern hast du dann, ne, drei Mann hast du dazwischen gehabt, bis du dann wieder einen gefunden hast, der die Mannschaft dann noch richtig gepackt hat.
Klar, aber da hast du ja wieder dieses, das ist dann beim FC Bayern eine längere Sadness, Trauer gewesen. Bis man mit dem, was man hat, zufrieden war. Aber da kommt dann auch wieder diese, das ist in Deutschland meiner Meinung nach sehr verbreitet, im Gegensatz zu anderen Ländern, diese Perspektive. Das siehst du bei jeder Welt- und Europameisterschaft, vielleicht bei der jetzt kommenden nicht so sehr. Aber das Turnier fängt an, wir müssen mindestens in Halbfinale kommen und Vierter werden. Und gegen wen wir davor spielen, ist ja eigentlich egal. Der Rest will ja gar nicht Weltmeister werden, wenn man die Leute auf der Straße hört. Da kann ich nur sagen, du fährst nicht zu einer Weltmeisterschaft, um in der ersten Runde rauszufliegen. Ja, du willst so weit wie möglich kommen und nach Möglichkeit sogar Weltmeister nehmen werden. Selbst wenn du Trinidad Tobago bist, hast du irgendwo ganz unten auf deinem Zettel an To-Do vielleicht Weltmeister werden.
Ja, Trinidad Tobago, glaube ich, ist anders. Ich erinnere mich an 2006 und ich habe ja sehr viele Freunde in Trinidad Tobago, auch Leute, die Fußballer waren oder sind und ich weiß noch, Dwight York hatte damals mal gesagt, für uns, wir wollen in Deutschland eine geile Party haben. Also bei denen war der Ansatz schon ein bisschen anders, aber das ist halt.
Aber ganz unten auf der Liste war dennoch vielleicht
viel mehr Weltmeister. Aber Dwight York, du darfst aber nicht vergessen, Dwight York ist ein Spieler von Manchester United gewesen.
Genau.
So, und der hat natürlich dieses Ferguson-Gen natürlich auch in sich getragen. Nicht nur er, Russell Lapperty und Pete Papo, auch die Jungs, also gute Jungs. Und das ist die Problematik, die du hast. Barcelona ist in diesem gleichen Zyklus, seitdem Pep weg ist.
Ja.
Seitdem Pep weg ist, klar, Messi hat immer was gerissen im letzten Jahrzehnt. Die haben sogar die Champions League 2015 gewonnen. Aber den Trainer à la Pep hat Barcelona nicht bekommen, nicht gefunden.
Ja, aber du siehst ja dann an dem Beispiel Bundesliga. Du hast da oben Dortmund, du hast da Gladbach, du hast Leipzig, du hast im Zweifelsfall auch mal irgendwann wieder Hoffenheim und so weiter, die alle den Anspruch haben, wir wollen Meister werden. Und die Bayern. Aber es gibt haben nur einen
Vereine,
Meistertitel.
Aber haben die Vereine inzwischen in Deutschland neben, also in dieser Saison hat, glaube ich, außer Bayern München kein Verein gesagt, wir wollen Meister werden.
Nö, aber die haben zumindest den Anspruch auf Champions-League-Plätze und da gibt es auch
genau,
weniger als Teams.
Irgendeiner
muss scheitern.
Ja, aber das ist ja das Beispiel Sport. Also da ist ja, das brutalste Beispiel ist ja der FC Schalke.
Ja.
Also das ist ja faktisch das Beispiel schlechthin, dass was musst du alles falsch machen, damit du nicht in die Champions League kommst, sondern eher in die zweite Liga?
Eigentlich alles. Ich meine, Abschluss des Monats Februar beim FC Schalke war mal komplett alles, was mit dem Sport direkt zu tun hat, zu feuern.
Genau.
Alles, sogar den Masseur. Also, das muss man sich mal reintun. Und zwar alles auf einmal, nicht, ja, und der könnte vielleicht auch noch gehen. Nein, sondern wir machen einfach mal über Nacht, von Samstag auf Sonntag, schreiben wir mal 6 Kündigungsschreiben.
Ja, aber der FC Schalke hat ja, der FC Schalke für mich ist ja das Paradebeispiel von Anspruch, Wirklichkeit und Realität. Also nicht seit gestern. Und und das ist, es ist, ich finde inzwischen, also früher hat man sich darüber lustig gemacht, inzwischen ist es ja nur noch traurig.
Ja, also, hat es da mal einen Titel? Wo du auch sagen musst, bis auf so ein paar Aspekte, das war auch glücklich. Und seitdem wollen wir eine Macht sein, dann sind wir nochmal kurz am Titel vorbeigeschrammt. Und seitdem führt an uns kein Weg vorbei. Als ob niemand anders außer sie und eventuell die Bayern in dieser Liga spielen würden. So, dafür sind eine ganze Menge Teams zwischen ihnen und den Bayern, aber das auch schon seit Jahren. Und das ist diese fehlende Realisation, die ich meine mit, da sind auch noch x Mannschaften, die auch damit spielen und die das auch werden können und eventuell auch werden wollen.
Meister, ja, aber du hast aber auch ein Problem. Du hast noch ein weiteres Problem. Das, wer sind diese Macher dieser Vereine?
Ja?
Na, du hast den Generationswechsel nicht hinbekommen. Das ist egal, ob der FC Bayern, ne, oder auch mit Rummenigge. Da könnten wir jetzt über die Statements von Herrn Rummenigge der letzten Wochen reden, wo ich einfach nur sagen würde, oh Gott, Herr Karl-Heinz, was sagst du denn da?
Karl-Heinz, hast du keinen Bock auf eine Auszeit wie der Eberl, und zwar länger.
Ja. So, und Uli Hoeneß ist glücklicherweise jetzt schon mal ein bisschen rum, wo du aber weißt, Projekt Zukunft vom FC Bayern unter Olli Kahn, der dreht gerade alles auf links. So, in Dortmund hast du das Problem mit Watzke, dass das Beispiel mit Klopp und den anderen Sachen, dass ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, aber dass das Leben sich schon ein bisschen verändert hat und dass alles auch ein bisschen anders läuft, als wie sie sich das vorstellen und denken. So, und wenn man da weitergeht, auf Schalke hattest du den ostwestfälischen Wurstfabrikanten, den man hätte schon wesentlich früher... Der immer
noch gern dabei wäre.
Den du hättest früher aus dem Verkehr ziehen müssen. Du hast in Hamburg einen Herr Kühne im Hintergrund rumwursteln, der natürlich klar viel Geld reingesteckt hat, aber dieses viele Geld hilft dir nicht, professionell zu arbeiten. So, und da sag ich dann, dass die Gegenbeispiele, gucken wir uns das RB-Konzept an, egal ob in Leipzig oder in Salzburg, gucken wir uns die City Football Group an, da wird viel, viel Geld investiert, kann ich frohen Mutes sagen, dass am 28. Februar mein alter Verein Mumbai City indischer Liga, also Saisonmeister der Liga geworden ist, aber wieso? Weil auf einmal die City Football Group hat in diesen Verein investiert, hat seine professionellen Strukturen reingebracht und das, was ich sozusagen als Einzelperson vor 6-7 Jahren nicht geschafft habe, ich habe ja den Verein mit aufgebaut damals im Jahre 2014, hat die City Football Group innerhalb eines Jahres geschafft, weil sie ganz einfach professionelle Strukturen mitbringt. So, wenn die City Football Group
morgen sagen würde... Ja, weil da aber ein Konzept ist, was verfolgt wird.
Wenn die City Football Group morgen sagen würde, wir würden den FC Schalke übernehmen, die Fans würden das nie verstehen, aber für den Verein wäre es eine Chance, höherklassig für den Verein wäre es eine Chance, wieder an die Champions League Töpfe zu kommen. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, dass vor 10, 11 Jahren oder 12, 13 Jahren inzwischen als Red Bull in Deutschland einen Verein oder eine Region gesucht hat, dass ja hier im Ruhrgebiet, im Rheinland, kein Verein auf dieses Angebot eingehen wollte, mit denen zusammenzuarbeiten.
Ja, ich als Fan von Fortuna Düsseldorf weiß, dass es da auch ein Angebot gab und die Fans gesagt haben, nö, wollen wir nicht. Und in dem Angebot war noch nicht mal drin, dass der Name hätte geändert werden sollen, sondern es wäre nur Red Bull auf dem Trikot gewesen bei Fortuna Düsseldorf. Und das ist also dieses Ding, bei der City Group funktioniert, die haben ein Konzept und das wird verfolgt. Und das wird auch, das ist erfolgreich, die suchen sich aus, wo passt, kann man das Konzept implementieren, wie in New York oder in Mumbai. Genauso wie bei Red Melbourne. Bull, wo kann man das implizieren, wie halt auch New York, Salzburg, Leipzig. Und dann wird das durchgezogen. Und auch ziemlich erfolgreich durchgezogen. Das fehlt halt diesen immer noch sehr traditionell organisierten Vereinen wie etwa Schalke 04. Das sieht man ja dran, dass die gerade, dass da Chaos verbreitet wird, dass da keiner weiß, was ist und dann ein Trainer und Managementstab komplett ausgewechselt wird und dann im Spiel Leute sind wie, das ist nicht despektierlich gemeint, wie Gerald Asamoah als Sportmanager, Peter Neururer als Trainer, Mike Büskens eventuell als Trainer. Das sind alles Leute, die waren mal gut als Spieler. Als Trainer haben sie teilweise noch nicht viel gerissen. Aber die waren irgendwann mal gut, aber alle zu ihrer Zeit und ihrer Position.
Ich gehe noch weiter. Die Frage ist, waren sie wirklich gut?
Zumindest waren sie nicht erfolglos.
Ja, aber das Thema ist, waren sie gut? Und das ist ja, das ist, ne? Wir geben uns auch in Deutschland und im Fußball mit viel Durchschnitt zufrieden.
Das ist richtig.
So, und das ist das, du hast Ausreißer nach oben und dann glaubst du, hey, super. Sorry, aber was hat Neururer gerissen in seinem Leben? Ja, der hat Bochum mal in den Europapokal gebracht. Das war eher ein Unfall, als dass da ein Plan war. Ja?
Das ist richtig. So, und, Mike Büskens so,
und dann redet er auf in TV-Sendungen, als ob er den Fußball erfunden hätte. Ja, und das ist doch die Problematik, die du hast. Ich kann mich da auch hinsetzen und da klug scheißen und sagen, hey, dies, das und jenes, bla bla.
Machst du nicht, das machst du hier.
Ja, machen wir hier. Aber das Thema ist, aber du musst ja, aber das sind keine, also die meisten von denen sind nicht so reflektiert, dass die dann auch wirklich mal sich überlegen, ne? Was passiert? Bei Schalke am Sonntag werden gefeuert, Neururer bringt sich direkt sofort selber ins Spiel über Sport 1.
Das macht er aber überall. Das würde er auch bei Bayern München machen, wahrscheinlich.
So, und das ist ja die Problematik, dass du dann, und nach dem Motto, dann Sport 1 schreibt er dann noch, ja, die Fans würden Neururer gerne haben. Ja, die Fans. Aber das ist doch der Unterschied. Sei Fan. Bleib Fan. Aber einen Sportverein, ein Sportverein heutzutage, auch der FC Schalke, der glorreiche FC Schalke, ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ja. Und du musst als Wirtschaftsunternehmen auch harte Entscheidungen treffen müssen. Und das ist das, was viele Leute, besonders in Deutschland, im Profifußball nicht verstanden haben. Dass der Profifußball inzwischen so big, und deswegen ist der FC Bayern so erfolgreich. Weil ein Hoeneß schon vor 3-4 Jahrzehnten erkannt hat, du musst den FC Bayern zu einem Wirtschaftsunternehmen hinstellen und daraus was machen. Ich meine, ich habe selber Erfahrung, habe für den Verein schon gearbeitet bei dem Thema Internationalisierung. Deswegen weiß ich, als ich zum ersten Mal da war, da haben 120, 100, vielleicht 150 Leute für den Verein gearbeitet. Inzwischen sind es über 1000.
Ja, und das siehst du ja daran. So,
vor Corona hatten sie 600 Millionen Umsatz. Also deswegen, und das sind ja die Themen. Und das ist das, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Sportstudio-Auftritt von Karl-Heinz Rummenigge gesehen hast. Großen Lob an Jochen Breyer. Also das war sehr, sehr starke Leistung. Habe ich schon öfters jetzt in den letzten Tagen gesagt. Und
ja, Karl-Heinz Rummenigge ist halt ein Relikt aus dieser FC Bayern Zeit, der jetzt so an der Grenze zum Bayern Unternehmen steht.
Ja, aber der Rummenigge ist aber, ja, ist vielleicht zu hart formuliert. Das Thema ist, bei Rummenigge ist das Problem, dass Rummenigge daherkommen will als FC Bayern Unternehmen. Aber irgendwie dann doch lieber doch immer noch denkt FC Bayern Fußball.
Ja.
Das ist so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, das ist das, was, da wünsche ich Oli Kahn viel Erfolg. Ich glaube, dass Oli Kahn nimmt es auf eine andere Ebene und Oli Kahn würde auch auf seine Art und Weise mit Leuten auf eine gewisse Art und Weise reden, wo du dann denkst, okay, hatte sie nicht mal alle, aber im Interesse des Vereins ist es dann richtig. Und das Thema halt Fankultur, und das ist ja auch ein Problem. Wieso hast du diese Ultragruppierung, andere Sachen im deutschen Fußball? Wenn du dann Diskussionen führst, wie soll es im Profitum weitergehen? Man will eine Salary Cap und dies und das und jenes installieren im deutschen Fußball. Das ist ja eine schöne Diskussion. Aber wenn du das nicht europäisch diskutierst oder sogar global oder auch diese Schlupflöcher, wir haben in Indien über das Thema diskutiert. Es gibt eine Salary Cap in der Indian Super League. So, was machst du mit dem Spieler? Du gibst den einem 4-5-Jahres-Vertrag, sagst, du kriegst Summe X. So, am Ende des Jahres sagst du, hör mal, du kriegst einen neuen Vertrag, aber ich gebe dir nochmal Handgeld mit. Dieses Handgeld taucht in den Zahlen ja nie auf. Also deswegen, das ist doch die Frage, die du dann stellen musst, ist, wie umgehst du diesen Salary Cap? Oder überleg dir doch mal diese ganz bizarren Zahlen, die beim Thema Lionel Messi und FC Barcelona rausgekommen sind. Ich meine, der Verein ist kurz vor Exitus, weil du ganz einfach dich an diesen einen Spieler regelrecht verkauft hast, der natürlich dein wichtigster Spieler ist. Aber finanziell ist das unglaublich, was so ein Verein dann gemacht hat, weil du ganz einfach, die meisten Fußballvereine würden als Wirtschaftsunternehmen nicht mal 5 Minuten überleben. Das ist ja auch Realität. Weil es ist ja, du spekulierst ja auf Erfolg.
Du siehst ja in der Champions League und in deutschen Ergebnissen, dass dort der FC Bayern sehr souverän gegen den Verein Lazio Rom gewonnen hat. Leipzig, die noch nicht so weit sind wie der FC Liverpool, meiner Meinung nach, auch in Sachen sich als Tradition und Firma zu begreifen, verliert 2-0. Meiner Meinung nach knapp gegen Liverpool, ist aber meiner Meinung nach auch noch zu machen, da eine Runde weiterzukommen. Dortmund wirkt sich ein 3-2 gegen Sevilla raus, weil da hast du ja, wie du schon feststellst, die haben auch noch nicht so die Klippe überwunden von Verein zu Firma. Und dann Gladbach hat 2-0, eine hervorragende 2-0 Niederlage gegen Manchester City kassiert, wo ich sage, was habt ihr erwartet? Also es ist jetzt, ihr seid Mönchengladbach, das ist Manchester City. Das ist so, als würden wir...
Und in der jetzigen Form.
Ja, als würden du und ich gegeneinander boxen. Das wird auch eine relativ einseitige Kiste, in der du vielleicht auch wie
Wieso bist Gladbach... Bist du so schlecht?
Genau, wenn du wie Gladbach vielleicht noch lange dranbleiben kannst.
Also ich bin schon schlecht, aber wenn du noch schlechter bist, wusste ich gar nicht. Okay, gut.
Ja,
aber das ist ja auch dann gewisse Realitäten. Du hast ja auch jetzt gesehen, in sieben der acht Spielen gab es Auswärtssiege. Also du merkst, dass die Fans fehlen. Du spielst in Budapest, in Bukarest, in Timbuktu, in Vanuatu. Ich weiß nicht, wo sie überall gespielt
Hauptsache,
haben.
Hauptsache, man darf da hinreisen.
Ja, man darf da hin und wieder zurückreisen. So, nur Porto hat Juventus geschlagen. Leipzig, Liverpool war wahrscheinlich mit das engste Spiel dieser Runde in dem Sinne, dass Leipzig eigentlich sich selber geschlagen hat. Und das Interessante ist ja auch, dass viele Mannschaften, die in ihren eigenen Ligen davor Probleme hatten, ob es Liverpool war, Real Madrid hatte in der Liga Probleme, Bayern hatte davor in der Liga Probleme, dass die dann doch irgendwie dann es in der Champions League zumindest wieder hingebogen haben. So, und dann ist die Frage, klar musst du auch, dass die UEFA muss eine Anzahl der Spiele wie willst du das machen? Und die Frage, die sich stellt, hättest du das vielleicht als One-Leg und nicht Home and Away spielen müssen, wo es ja überhaupt nicht Home and Away ist und hättest sowieso die Spiele alle am neutralen Ort irgendwo ausgetragen. Also deswegen, da muss sich die UEFA die Frage stellen lassen, hätte man nicht mit einer 16er Zwischenrunde, Vierergruppen, jeder gegen jeden und danach hast du vielleicht Viertelfinale, Halbfinale, Finale und das spielst du wieder als Turnier wie jetzt letztes Jahr. Und das ist das, was mich stört im Profisport sehr oft. Du hast ja im letzten Monat Rückblick hast du ja noch das positive Beispiel von der NHL gebracht, dass diese Ligen, dass die Verbände, dass International Confederations einfach diese Flexibilität nicht zeigen. Ich fand auch zum Beispiel die FIFA sehr gut und positiv, dass du im Januar direkt gesagt hast, hey, im Jahre 2021 wird es keine Junioren-Weltmeisterschaft geben. Die UEFA hat eine Woche vor dem Start der Youth League gesagt, auch wir sagen die Youth League ab. Und besonders der 1. FC Köln hatte sich ja qualifiziert und die waren schon längst im Training. So, und das sind so Sachen, wo ich sage, guck mal, Leute, das ist doch, momentan, und jetzt kommen wir wieder auf dieses scheiß Corona-Thema zurück, aber wir sind in einer Pandemie, Leute. Das ist kein Wappenstil und das, da müssen wir durch und das ist, es ist halt traurig.
Ja, und dementsprechend ist halt die Frage dann in der Europa League gewesen. Riesenskandal, alle mal Riesenfass auf, dass Leverkusen gegen Young Boys Bern, was ja erstmal schon ein traditionellerer Club ist als Bayer Leverkusen, tut mir leid, das zu sagen. Und Hoffenheim gegen Molde, die ja gerade noch nicht mal mehr Fußball spielen, weil in Norwegen wird Fußball spielen gerade ein bisschen schwierig, wie jedes Jahr, rausfliegen. Und da kann ich nur sagen, ja, also die sind aber in der Europa League nicht umsonst da, wo ihr auch seid. Ja, und dass Molde immer oder skandinavische Mannschaften trotz der vielen Spielpraxis so weit kommen, muss mit der Qualität des Trainings zusammenhängen, meiner Meinung nach. Und wenn du gegen Bern insgesamt 5-4 rausfliegst, ja, und das Hinspiel zu Hause 2-0 gegen Bern verlierst, darfst du dich meiner Meinung nach auch nicht wundern. Das gleiche wie mit Hoffenheim.
Leverkusen 3-6, nicht 5-4.
Ja, 3-6, Entschuldigung.
Du hast 3-6, also deswegen, das ist ja noch schlimmer. Also das Schlimme ist ja, Leverkusen hat ja diese Partie in der ersten Halbzeit in Bern verloren, wo man 0-3 hinten lag.
Ja.
Da hat man ja die Partie de facto verloren. Und das ist ja, man kommt dann auf 3-3 zurück. So, dann hast du, die Frage ist ja auch in Leverkusen, hat man eine Diskussion Lomp und Grill. Also du holst aus Kaiserslautern einen sehr, sehr talentierten U21-Torwart, aber irgendwie spielt ein anderer Torwart und der hat dir jetzt ja genug Spiele verloren. Dann ist Hoffenheim, hat sich ja auch selber geschlagen. Du führst gegen Molde 3-1.
Also du verlierst vor allen Dingen zu Hause gegen Molde 2-0.
Ja, aber das ist ja, das Auswärtsspiel ist ja noch schlimmer. Du führst 3-1, müsstest ein viertes nachschieben, aber weil der Bur den Elfer nicht reinhaut. So, und dann machst du ein 3-3 und dann zu Hause gehst du dann unter. Und das ist ja, die Europa League ist ja sowieso eine deutsche Baustelle schon seit über 10 Jahren, seitdem, ich glaube, der HSV und Werder Bremen haben mal ein Halbfinale gespielt. Ich war 2009 oder sowas, glaube ich, war das.
So, ich glaube, seit 15 Jahren oder so war keine Mannschaft mehr im Halbfinale.
Nee, doch, du hattest doch letztens noch Frankfurt war vor 3 Jahren.
Stimmt.
Gegen Chelsea.
Hm?
So, und aber die Eintracht hat es ja auch angenommen. Der erste FC Köln hat es damals auch angenommen. Ne? Sind rausgeflogen, aber trotzdem. Und das ist die Thematik, wenn du es nicht spielen willst. Also es müsste in Europa eine Regel geben, wenn Vereine sagen, hör mal, ich will kein Europapokal spielen, dann können sie zurücktreten, dann geht die nächste Mannschaft, die in der Tabelle dahinter steht, sollte dieses Turnier spielen.
Ja, wenn du Pech hast, dann.
So, und das hast du zum Beispiel
in
einer kleinen Sportart wie Rollhockey passiert das. Dadurch hat die IGR Remscheid hier, unser lokaler Club, hat Europa oder CERS Cup nennt sich das, das ist das Europa League des Rollhockeys, hat man immer wieder Rollhockey gespielt, weil gewisse Vereine gesagt haben, uns sind die Kosten für den Europapokal zu hoch. So, und das ist das, was man machen müsste, wenn man keinen Bock drauf hat. Der FC Sevilla zum Beispiel, ich glaube, die ärgern sich immer noch, dass sie in der Champions League Zweiter geworden sind und dass sie auf einmal in der Champions League weitermachen mussten und dass sie nicht Dritter geworden sind und gesagt haben, oh, wir fallen doch lieber in die Europa League zurück, weil das Ding können wir ja gewinnen. So, und jetzt hast du ja die
Diskussion. Ja, du siehst ja, so ein FC Sevilla ist das beste Beispiel. Die kriegen in der Liga auch nicht viel geschissen, so à la Leverkusen, Hoffenheim. Und investieren quasi all ihre Ressourcen und ihr Spiel in Europa League. Dann holen wir da die Titel. Das ist doch scheißegal.
Haben also, wir holen fünf Titel. Oder ich glaube 5 oder 6 Titel in den letzten 10-12 Jahren. Also es ist ja eine unglaubliche Statistik.
Der FC Sevilla hat von 2014 bis 16 die Europa Liga gewonnen.
Genau, und davor ja auch schon mal ein paar Jahre und dann jetzt letzte Saison auch wieder. Also das ist eine unglaubliche Geschichte. Und der FC Sevilla ist ja in den letzten Jahren ja öfters Vierter geworden in der La Liga und dadurch in die Champions League gekommen. Aber ist in der Champions League ja meistens Dritter geworden und dadurch durften sie dann nochmal runter und haben dann die Europa League gewonnen. Also deswegen, du nimmst ja die Vorteile beider Wettbewerbe mit. Du nimmst das Geld der Champions League Gruppenphase mit, was ja schon mal was wert ist. Und dann, wenn du Sieger wirst in Europa League, kriegst du auch noch viel. Und durch den Sieg in Europa League kriegst du ja auch noch mal einen Champions League Platz. Also deswegen, es ist ganz verrückt.
Ja, und dann guckst du dir Deutschland an und der letzte Europa League Sieger ist 1997 der FC Schalke gewesen.
Die Eurofighter.
Ja, die jetzt plötzlich die heiligen Löser der Problematik in Schalke sein sollen, was ich nicht glaube. Deswegen, dieses Problem zwischen Anspruch und Wirklichkeit im deutschen Sport, das sollten wir vielleicht auch nochmal irgendwie separat beleuchten, weil da gibt es ja separat diverse Probleme.
Aber ich bringe ja nochmal ein anderes Beispiel, dass Vereine ja ein Problem haben, dass die ja in ihrem eigenen Saft immer suhlen. So, und das ist auch so eine Problematik, wenn Vereine Erfolg gehabt haben, dass in der Vergangenheit, dass du dich immer wieder darauf verlässt, ach ja, da gibt's ja noch einen Ex-Spieler oder da gibt's noch einen Ex-Spieler, weil er
der versteht schon ja machen. Den Verein und
der wird schon machen. Das sehe ich ja, ich drifte ja dann immer ab, auch das Beispiel FC Remscheid. Da wird dann schon, ach, das war mal ein Spieler zu Zweitliga-Zeiten oder zu Drittliga-Zeiten oder dies oder das. Oder das ist ein Ex-Profi und das funktioniert nicht. Wieso hast du Erfolg? Du bist Tabellenführer der Landesliga, weil du einen Experten geholt hast, der im Jugendbereich sehr, sehr gut in Lippstadt gearbeitet hat, in Marcel Heinemann, der einfach guter Fußballtrainer ist. Und das ist das, glaube ich, dass diese Entscheidungen müssen unabhängig davon getroffen werden, ob einer in dem Verein mal war oder nicht. Punkt.
Ja. Auch diesmal war dann der Februar zwar wenig los, aber wir haben richtig lang gemacht. Da waren super Ansätze für definitiv weitere Podcasts, vor allen Dingen auch mit dir, Aruna, war drin. Wir sehen uns spätestens im März wieder. Zum März, da ist definitiv mehr los.
Ich muss dich einmal korrigieren. Wir hören uns im März. Ich glaube, wir werden uns im März nicht treffen.
Das ist richtig. Wir hören uns wieder im März. Da ist definitiv sportlich mehr los. Das Thema Corona wird uns wahrscheinlich auch nicht loslassen, aber vielleicht halten wir es so klein wie diesmal. Deutscher Fußball und FC Schalke wahrscheinlich auch nicht. Dementsprechend bis nächsten Monat. Tschüss.
Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.